Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Wie sollen unsere Städte in Zukunft aussehen? Das ist nicht allein theoretisch zu beantworten. Dafür braucht es gute ArchitektInnen, die Gebäude und Plätze zusammendenken, die zum Beispiel auch offene Flächen und Bäume in ihre Planung einbeziehen. Willkommen im DDcast, dem Podcast des Deutschen Design Club. Der Architekt Stefan Forster ist so einer. Er baut für städtisches Wohnen. Er ist ein Baumeister, dem Komposition viel bedeutet. Er hat ein genaues Gespür für die richtige Gestaltung am spezifischen Ort. Wohnanlagen, Standvillen oder Passivhäuser stammen aus seiner Feder und auch Erweiterungen, Umbauten, Transformationen. Dafür hat er unter anderem den Deutschen Städtebaupreis und den Europäischen Städtebaupreis gewonnen. Mit Stefan Forster spricht jetzt mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, Stefan, vielen Dank für den Besuch im Studio hier. Ich freue mich da sehr drauf. So ein streitbarer Architekt, viele Themen.
Vielen Dank für die Einladung, bin gerne gekommen. Ob streitbar oder nicht, werden wir gleich sehen.
Also ja, ich gehe mal davon aus, dass es streitbar werden kann oder vielleicht auch an manchen Stellen streitbar werden muss. Wir fangen mal mit etwas ganz Kleinem an, und zwar mit dem Backstein. Du arbeitest relativ viel mit Backstein. Was macht denn so ein Backstein mit einer Fassade? Ist mal wirklich für Anfänger. Und wie unterscheidet sich eine Backsteinfassade von einer, sagen wir mal, Sichtbetonfassade oder Glasfassade? Was ist der Unterschied?
Ja, man kann zunächst mal davon ausgehen, dass so ein Stein eine bestimmte Ausstrahlung hat, das heißt eine bestimmte Wärme, jetzt im Gegensatz zu einer überhitzten, heißen Glasfassade oder so. Das ist das Erste, was das Haptische betrifft. Für uns das Entscheidende aber, dass das Thema ist, wie lange hält eigentlich ein Gebäude, wie lange hält dann auch in dem Zusammenhang der Klinker, der Backstein. Und das ist für uns so ein Thema, wie ich sagen, das ist, berührt eigentlich das Innerste von einem Architekten, also irgendwas machen will, was wertig ist, was ihn überdauert, was länger hält, als er lebt.
Also der Backstein, der Klinker, bleibt ja oft an der Oberfläche.
Das heißt,
ich habe eine verblendete Fassade, eine
Scheibe, die davor sitzt, eigentlich, wenn man es genau nimmt, natürlich von außen suggeriert, dass die ganze Wand wäre nur mit Backstein, aber es ist vorgeblendet, aber er hat ja immerhin 11,5 Zentimeter Tiefe und hat natürlich eine Wertigkeit, dass er eine bestimmte Wertigkeit ausdrückt, also wertvoll im klassischen Sinne und eine Haltbarkeit auch und eine bestimmte Resistenz und für mich auch ein ganz wichtiges Thema, er schützt das Gebäude vor Beschädigen und dergleichen Sachen. Gerade in der Stadt haben wir das große Thema des Sockels, des städtischen Sockels. Wir wissen auch, wie der oftmals aussieht, wenn der aus Putz ist, wird immer gerne angesprayt. Und ein Backsteinsockel ist nicht so fantastisch zum Ansprayen, das macht nicht so viel Spaß. Zumindest habe ich das früher immer so argumentiert, mittlerweile sind die Sprayer auch da ein bisschen resistenter geworden und haben da wirklich überhaupt keine ästhetischen Empfinden mehr, sprayen mir auch mittlerweile meine Klinkerfassaden an. Aber man kann die doch wieder einigermaßen reinigen, wenn man die vorher mit einer Flüssigkeit behandelt hat. Aber für uns geht es da eigentlich darum, eine wertige Fassade zu machen, einen bestimmten Ausdruck dem Gebäude auch zu geben. Deswegen auch die Liebe zu dem Stein.
Du bist ja relativ viel mit, wie ich finde, sehr interessanten Ecklösungen sozusagen ins Publikum getreten, hast gesagt, also die Ecklösungen, die eben mehr sind als einfach nur eine 90-Grad-Winkel. Also das scheint ja irgendwie so eine Art Königsdisziplin der stadtansichtigen Fassade zu sein. Was machst du da anders?
Ja, ich beziehe mich ja mit dem, was ich mache, im Grunde immer auf historische Beispiele. Also der Architekt ist ja jemand, der eigentlich nur schaut, wie geht sowas eigentlich, wie haben das andere gemacht und baut darauf aus. Das heißt, wir versuchen immer so einen Anschluss zu finden an unsere Urväter und auf deren Schultern sozusagen uns zu stellen und weiterzuarbeiten. Und die Ecke ist ja ein klassisches Thema aus der Architektur. Wie komme ich um die Ecke, ja, von der einen Seite auf die andere? Wie leite ich das ein? Außerdem ist die Ecke ein markanter Punkt, wo ich darauf zugehe, wo ich mich auch orientiere in der Stadt. Und das sind ja die Themen in der Stadt. Also so ein Eckgebäude ist immer dankbarer als eins in der glatten Wand, ist natürlich klar, dankbarer, um etwas zu zeigen oder da darzustellen, ja. Für die eigene Eitelkeit natürlich auch wichtiger in der Ecke als ein Haus in der Zeile.
Ja, gut, weil es ist eine Ausdrucksform,
ja,
das ist offensichtlich.
Genau.
Aber jetzt mal so diese, du hast auch ein Charakteristikum, nämlich diese vergleichsweise tief gestaffelten Fassaden. Also jetzt nicht so eine glatte, bündige Fassade, sondern eine Fassade, die durchaus zurückspringt, und zwar ganz ordentlich zurückspringt und verschattet. Ja. Was ist da der Punkt für dich?
Also wir denken, dass wir mit dem Klinker die Möglichkeit haben, eine Fassadenprofilierung zu machen. Das heißt, ein Profil heißt, verschiedene Ebenen einzubauen. Hat den Vorteil, dass es je nach Tageslicht einen anderen Eindruck gibt, eine andere Schattenwirkung. Manchmal ist die Fassade tiefer von der Wirkung, manchmal ist sie flacher, sodass wir immer einen anderen Eindruck von einem Haus haben. Eine Glasfassade ist immer dunkel, ist immer abweisend und nachts ist es halt dann durchsichtig. Also Glas ist ja eigentlich nicht durchsichtig, sondern eigentlich erstmal schwarz. Mhm. Und nur nachts, wenn keiner mehr arbeitet, dann werden die Lichter angemacht und dann bekommt es diesen Ausdruck. Aber Glas ist nicht das Thema, was wir haben, sondern unser Thema ist eigentlich Veränderung des Hauses, Leben mit dem Licht. Mhm. Und das ist das Spannende. Da kommen wir natürlich auch aus der Historie heraus von Gründerzeitgebäuden, von Stuckgebäuden und dergleichen Sachen. Und diese Themen versuchen wir natürlich zu simulieren.
Du hast jetzt ein paar Mal eben diesen Rückbezug zu den Vorvätern, zu Architektinnen und Architektinnen sozusagen gezogen, die für dich wichtig sind. Aber wenn jetzt mal ein einzelner Name wäre schon mal interessant. Also, ich meine, das sind ein paar, kann man denken, klar. Aber was wäre denn für dich eine große, bedeutende Referenz?
Ja, das ist schwierig, jetzt mit Namen um sich zu werfen, weil dann wird man da gleich fixiert. Im Grunde ist es so, dass die Architekturgeschichte ein riesen Baukasten ist. Ja, das ist eine Kiste und da liegen tausend Dinge drin, die man kennt, die man studiert hat, wo man auch Vorlieben hatte. Die haben sich auch verändert über die Zeit. Ich war natürlich wie alle jungen Architekten großer Fan von Le Corbusier. Mhm. Das war so, es ist bei allen Kollegen so, wenn sie ehrlich sind, das große Vorbild, der komplett vergeistigte und Künstler, der jede Sekunde was malte und das alles toll war, dazu immer einen Spruch hatte und Bücher rausgab und diese tollen Gebäude gemacht hat. Das hat sich jetzt auch verändert in den letzten Jahren, dass ich, je älter ich werde, eigentlich immer mehr in Richtung Klassik denke. Mhm. Dann ist also Schinkel als Gegenpart wieder so ein Thema, wo man denkt, was war denn eigentlich so die Verbindung des Architekten zum Menschen? Oder auch für mich immer ein großes Vorbild war Bruno Taut, also klassischer Wohnungsbauer, vergleichbar wie hier in Frankfurt Ernst May, wobei Bruno Taut für mich schon Klassen besser ist als Bruno Taut, als Ernst May. Mhm. Das darf man ja in Frankfurt nicht so laut sagen, weil der Ernst May ja so ein Säulenheiliger ist, aber wenn man sich Gebäude von Taut anschaut oder auch von seinem Bruder Max Taut, das sind schon auch Unterschiede wie Regionalliga und Champions League.
Mhm. Er hat vor allem eine sehr viel stärkere, expressivere, ich meine, die Hufeisensiedlung, sowas, expressivere Architektur eben auch entwickelt und geht, ich meine, er zeigt eben, dass er immer noch viel weiter will.
Auch also farbiger ist, zum Beispiel, also wahnsinnig intelligent mit Farbe umgegangen. Mhm. Wenn ich das immer als Beispiel bringe, dann wird immer die Nase gerümpft, wie kann man bloß. Und wenn man da durch die Siedlung mal durchgeht, das ist faszinierend. Mhm. Und die haben ja auch so eine Renaissance gerade, diese Tau-Siedlungen werden ja in die Hufeisensiedlung und auch in der Ungeltrom und werden ja als Eigentumswohnungen verkauft oder Eigentumsreihenhäuser an Intellektuelle mittlerweile, die das alles ganz toll finden. Mhm. Also wenn ich in Berlin wäre, würde ich da auch eher wohnen als hier.
Nee, ich hab tatsächlich eine Bekannte, die mit ihrer Frau zusammen da in der Hufeisensiedlung wohnt und sagt, da wirst du niemals mehr wegziehen.
Obwohl es so weit weg im Süden ist.
Es ist weit weg im Süden, aber es ist eben auch mit diesem Garten und die ganze Form. Also es ist einfach so eine gewisse Magie auch da drin und Energie.
Ja, ja.
Na gut, aber das finde ich jetzt sehr verständlich. Sozusagen, dass das jetzt aber, was du als Klassik bezeichnest, Schinkel, ist ja, mein klar, das ist natürlich die Proportion, also die Materialnutzung und so weiter. Aber eben so ein Taut und ein Schinkel zusammen, das gibt schon ein Bild. Also da.
Aber es sind natürlich extrem, wenn ich auf einen Kopf sehe und dann Taut und Schinkel, das sind natürlich, man merkt daran das Spektrum, was mich so bewegt.
Genau.
Es ist eher so, dass ich ja rumlaufe und unabhängig von dem, was hat einer gemacht, mir das einpräge, dass ich die Bilder so einpräge. Und wenn ich dann irgendwas entwerfen soll, dann wird das eine Art von Mischung aus diesen ganzen Dingen. Mhm. Und das finde ich ja das Spannende an Architektur.
Ja, bei den Architekten, du hattest gerade vor einigen Sendungen den Oliver Ilser vom Architekturmuseum zu Gast, ja, der diese Protestarchitekturausstellung gemacht, und da tauchte Schinkel eben als Barrikadenbaumeister auf. Weil Schinkel eben in Dresden tatsächlich 1848 die Barrikade gebaut hat, die als uneinnehmbar galt. Das ist aber eine ganz andere Seite.
Das ist mir aber völlig neu.
Ilser wird es wissen, dass er hat
ja darüber studiert.
Genau. Ja. So, aber jetzt mal zum Thema, ist immer vom Kleinen, immer jetzt Größere, vom, auf den Platz mal schaut. Also, du hast mal in einem Interview gesagt, manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass wir vergessen haben, wie ein vernünftiger Platz aussieht und gestaltet wird. Es ist ja auch so, wenn ich, ob ich jetzt in Neufahrt gucke, wo der Platz ja nicht mal vorkommt, oder eben in Jan Gehl gucke, wo er eine zentrale Rolle spielt. Was ist denn für dich das Charakteristikum oder was sind die Charakteristika eines wirklich guten Platzes?
Also zunächst mal muss ich sagen, also wir haben es verlernt, das gute Plätze zu machen. Und gerade wenn ich mich in Frankfurt umschaue, als klassisches Negativbeispiel, haben wir eigentlich seit dem Opernplatz, was vielleicht ein Platz ist, noch das nicht mehr hinbekommen, eigentlich lebenswerte Plätze zu machen. Ja, für mich ist ein Platz nämlich hat zunächst mal die Funktion, dass da der öffentliche Raum ist. Das heißt, es ist das kollektive Thema. Die Öffentlichkeit trifft sich da, sitzt da rum, kommuniziert. Und es ist halt Öffentlichkeit, die da eigentlich sich trifft, wohlfühlen muss, da verbleiben will und dergleichen Dinge. Und was wir momentan haben, sind ja alles nur transitorische Räume, wo man über den Platz drüber geht und mehr eigentlich nicht. Jetzt müssen wir natürlich immer auch dazu sagen, wir sind jetzt auch in der Zeit des Klimawandels, wo das Thema Platz ganz anders gedacht werden muss eigentlich. Also das heißt, früher war das Thema große Platten ringsherum, eine Reihe Bäume, das war's dann und da waren wir auch schon relativ schnell zufrieden. Aber diese Art von Plätze gehen halt heute nicht bei dem Klima, was wir haben. Und wir müssen das anders behandeln und müssen das menschengerechter auch machen. Das ist das große Thema. Und das heißt für mich jetzt immer eigentlich eine sehr starke Durchgrünung, Begrünung, aber auch im Grün, was man nutzen kann. Darum geht's mir auch, ja.
Da ist, also das Grün ist ja, also ein Thema, das eine Stadt kann eben nach dem, was wir mittlerweile wissen, als Schwammstadt oder eben auch als Biocity, wie der Stefano Boeri das nennt, ja, ein sozusagen CO2-Senke sein.
Ja.
Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das ist noch gar nicht in aller Bewusstsein angekommen, dass nicht das Land, sondern die Stadt die CO2-Senke darstellt. Also was ist denn in welchen, an was denkst du, wenn du dieses Thema, das ist ja ein sehr großes Thema, du hast es gerade beschrieben in Bezug auf den Platz.
Das ist ein sehr großes Thema, weil natürlich mit diesem Thema, das heißt ja auch heutzutage immer wieder Nachhaltigkeit, sehr viel Shinto da getrieben wird. Und da jeder hat da seine Interessen an diesem Thema. Aber für mich ist es natürlich das Entscheidende, dass ich, wenn ich diese Hitze denke, wir hatten gestern um die 35, knapp 40 Grad, dann ist halt ein Platz mit Bäumen, senkt die Temperatur um 10 Grad. Das heißt, wir hätten eigentlich die Pflicht, alle Plätze, alle Straßen links und rechts mit Bäumen zu versehen, um einfach das, die Temperatur in der Innenstadt zu verbessern und auch die Luft natürlich zu verbessern. Wir leiden ja in Frankfurt extrem unter der schlechten Luft auch. Das hängt mit den Abgasen hier zusammen, der Flugzeuge unter anderem auch. Und da wäre die Aufgabe eigentlich zunächst mal das Klima zu verbessern, die Luft zu verbessern und dementsprechend auch die Aufenthaltsqualität in diesen Räumen zu verbessern. Jetzt habe ich gerade gestern gelesen, dass man ja schon den Plan hat, hier in Frankfurt in den nächsten Jahren 10.000 Bäume zu pflanzen. Das fand ich ja überraschend, das wusste ich überhaupt nicht. Man hat jetzt, glaube ich, sogar schon 3.000 geschafft, aber von den 3.000 sind, glaube ich, 2.000 Ersatzpflanzungen. Das heißt, Bäume gehen ja auch kaputt, haben ihre Lebensdauer erreicht und müssen nachgepflanzt werden. Das heißt, effektiv, das, was man erwarten würde, Plätze begrünt und Straßen links und rechts mit Bäumen versehen, hat man da noch relativ wenig gemacht. Und bis 2030, ist, glaube ich, das Limit mit diesen 10.000 Bäumen, wird man das wahrscheinlich nicht schaffen. Das heißt, die Hoffnung, die ich hätte, dass es wirklich eine Verbesserung der Lebensqualität hier gibt, die wird man nicht hinbekommen. Liegt natürlich auch an technischen Dingen, habe ich mir da jetzt sagen lassen, dass überall Leitungen rumliegen, die will man nicht verlegen. Und ein großes Thema, die privaten oder die Stellplätze links und rechts der Straße, ein großes Übel. Und wenn man hier einen Baum pflanzen will und da fallen zwei Parkplätze weg, hat man sofort eine Bürgerinitiative. Das ist nun mal auf Frankfurt, ja.
Ja, es gibt ja auch hier aus Frankfurt dieses OMCC, also diese Verschattungsstruktur mit Rankpflanzen. Ist ja ein junger Startup hier aus Frankfurt, die eben auch relativ gut vorankommen. Das ist eine andere Möglichkeit, dass ich jetzt wirklich auf eine versiegelte Fläche irgendwie so ein Ding draufstelle, statt eben in den Boden zu müssen mit dem Baum.
Naja, als Mensch vom Land, der ich so bin, finde ich das ein bisschen peinlich, ehrlicherweise. Ja, ich komme ja vom Land, wir haben selbst einen Wald, einen kleinen, wo ich da mein Elternhaus zurückgekauft habe. Ein Wald, den ich pflege, und dann finde ich so ein Stück da grün etwas peinlich, was man da hinstellt immer. Das kann es nicht sein. Also daran glaube ich auch nicht.
Besser als nichts.
Immer alles besser als nichts.
Muss ja nur mal erwähnt haben, die hatten wir ja auch zu Gast schon. Also ich finde es eigentlich ein ganz interessantes Konzept, aber ist es in der Tat natürlich, mit Natur hat es nichts zu tun.
Nein, ja? Gar nichts. Ja. Und auch die Themen da mit den Bewachs, Bäumen im Haus, wie das, wie heißt das nochmal schnell?
Vertical Gardening oder irgendwie?
Nee, wie heißt das da in Mailand?
Urban Forest oder?
Bosco Verticale. Bosco Verticale ist auch eine ganz große Lüge, weil da wachsen keine richtigen Bäume. Diese Bäume da zu pflanzen ist extrem teuer. Sterben auch ab nach einer Weile. Aber das sind so Moden, ja, die durch die Gegend wabern. Genauso wie man glaubt, man müsse jetzt Fassaden begrünen, halte ich auch für in dem Sinne für falsch, weil das Gebäude da nur Schaden erleidet. Ja. Also lieber eigentlich Bäume pflanzen, Straßenbäume, große Bäume vor allem, wo wir beide den Schatten noch erleben in unserer kurzen Endlebenszeit.
Ja gut, aber ja. Die können auch relativ zügig wachsen. Aber ich meine, du beschwerst dich ja auch über das, was du Marketing-Gewäsch nennst, also eine sehr fragwürdige Werbung für, keine Ahnung, atemberaubende Wohnungen und so weiter, ja. Diese ganzen Geschichten da. Man muss sich aber auch fragen, ich meine, das ist mir erstmal auch sympathisch, mich darüber zu beklagen, über dieses Gewäsch. Aber was ist denn letztlich eigentlich so falsch an einer Werbung für Immobilien?
Ja gut, jeder will seine Dinge verkaufen. Gegen die Werbung ist nichts einzuwenden. Aber heutzutage sind das ja Stereotypen. Ja, also wenn ich allein schon gucke bei den Maklern, jedes Haus, was freisteht, ist eine Villa. Ja, die Begrifflichkeiten, die haben sich extrem verändert. In der Regel haben alle Wohnungen, die hier verkauft werden, Skyline-Blick. Irgendwie schon, ja. Und eigentlich sind die Wohnungen ja alle gleich. Also das geht ja auch nicht darum, wie eine Wohnung aussieht, sondern es geht darum, wohin orientiert sich die Wohnung? Was hat die für einen Freibereich? Also da habe ich ganz andere Qualitätsmerkmale als die Makler. Ja, und da, gut, als Architekt ist der Makler natürlich mit seinen Sprüchen der natürliche Feind. Das ist klar. Ja, das liegt nun mal im System.
Du hast ja in Deutschland dann sehr viele Stellen gebaut, immer wieder erkennbar, aber also ohne so eine Art, sag ich mal, Dieter Bohlen der Architektur zu werden. Was ist denn das Charakteristikum von deiner Architektur, wenn du es jetzt jemanden von ganz außen beschreiben würdest?
Gut, wir haben schon, glaube ich, so eine Art von, in Anführungszeichen, Stil entwickelt. Da gibt es so bestimmte Themen wie horizontale Fenster mit relativ tiefer Brüstung. Im Gegensatz zu den Bodentiefen, die immer ja von allen gewünscht werden, anscheinend offensichtlich oder als Qualitätsbegriff auch immer. Bodentiefe Fenster ist bei den Maklern immer Qualitätsbegriff, bei uns eigentlich nicht. Weil wir sagen, wir haben ja einen Perspektivenblick. Das heißt, wir sehen erstmal das Panorama und wir wollen eigentlich mit diesen relativ tiefen Brüstungen und den breiten Fenstern im Grunde das Außen in die Wohnung hineinholen. Das heißt, wir haben die Aufgabe, eigentlich Räume größer erscheinen zu lassen, ohne dass man gleich draußen sitzt. Ja? Im Gegensatz zu vertikalen Fenstern bis auf dem Boden, wo das Auto durchs Wohnzimmer fährt. Ja? Das heißt, das sind erstmal so Themen. Dann haben wir immer sehr starke Gesimsbildung, also wegen der Schattensituation auch. Wir haben Themen wie bestimmte Eingänge, die zurückspringen, also so eine Einleitung ins Haus. Wir haben Themen wie Eingangssituationen und dergleichen Sachen. Und wir haben natürlich immer den Klinker. Man sagt ja schon, man würde das immer erkennen, dass sie von uns sind, die Häuser. Das finde ich natürlich immer auch für mich ein Gütesiegel, wenn mir einer das sagt. Mir hat letztens ein Kollege gesagt, das hätte ich nie geglaubt. Ja, du hast es ja geschafft, so eine Marke zu entwickeln mit deiner Architektur. Das fand ich natürlich erstmal ganz schön, wenn einer sowas zu mir sagt. Ja, hört man ja gerne, gerade von einem Kollegen, hört man ja nie von Kollegen. Ne? Aber das stimmt schon irgendwie. Ja, das war jetzt nicht die Absicht, aber es hat sich so ergeben, dass man natürlich immer bestimmte Vorlieben hat, die aber aus dem Inhalt kommen. Nicht irgendwie, weil ich finde nun mal ein Bogenfenster schön, deswegen mache ich es immer oder so. Ja, das sowas ist es nicht, sondern es kommt immer aus dem Raum heraus.
Gehen wir mal zu dem Thema Büroumbauten, das ist hier in Frankfurt auf jeden Fall ein Thema, wird auch eins bleiben, weil eben eine hohe Wohnungsnot besteht und eben doch immer noch Büroleerstand ist. Also das heißt, wäre eigentlich nur logisch. Ist auch unter CO2-Gesichtspunkten absolut sinnvoll und so weiter. Und letztlich eigentlich die einzige Möglichkeit, also diesen Suffizienzanforderungen auch zu genügen. Wie gehst du da dran? Und zwar jetzt mal ganz technisch auch, also weil es ist dann wirklich nicht banal, ein Bürogebäude in ein Wohngebäude umzubauen. Da müssen alle möglichen Anschlüsse gelegt werden, die vorher nicht da waren. Da müssen andere Raumaufteilungen, andere Fensteraufteilungen. Wie gehst du, du hast jetzt einen Auftrag, sag ich mal, hypothetisch, für einen Umbau eines klassischen Büroturms in einen Wohnturm?
Gut, in der Regel gibt es ja schon so eine spezifische Abläufe, die alle, die das schon mal gemacht haben, genauso machen. Das heißt, man denkt sich alles raus, was da beweglich ist, was man nicht gebrauchen kann, also nicht tragende Teile. Mhm. Wenn wir so ein Büro haben, haben wir ja eine Menge an Blechschrott von diesen ganzen Klimageräten vorm Fenster. Da gibt es ja gefühlt einen halben Meter Tiefe nur Blech, der raus muss. Das auch zu dem Thema, was heutzutage so verbaut wird, wie lange das hält. Mhm. Und das heißt, wir führen das Gebäude immer auf die Grundstruktur zurück, auf die tragende Struktur. Und dann schauen wir, was kann man da für Grundrisse eigentlich reinmachen. Wenn es ein Hochhaus ist, gibt es natürlich die ganzen Anforderungen aus dem Hochhausthema, also Fluchtwege und dergleichen. Wir haben natürlich aus der Bauordnung heraus diese Anforderung an Schallschutz, Wärmeschutz, die man also auf das normale Wohnniveau hochziehen muss. Und dann ist es so, für einen Wohnungsbauer einen Grundriss zu haben mit Stützen, also wir nennen das Skelettbau, ist im Grunde einfacher, einen Grundriss daraus zu machen, als wenn das ein Schottenbau ist, also Wände, die fest sind. Von daher haben wir so die Erkenntnis, dass im Grunde diese klassischen Bürobauten aus den 60er Jahren mit diesem Stützensystem sich sehr gut eignen für Umbauten, ja. Mhm. Während jetzt so Schottengebäude mit festen, massiven Wänden schon etwas schwieriger sind, ja. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, welchen Zustand ist das Haus überhaupt? Also heißt, was hält diese Struktur noch? Wie gut ist die überhaupt? Also konstruktiv und so weiter. Also dann so technische Themen. Aber im Grunde gibt es so eine Art von Routine, wie man sowas angeht, ja.
Aber du hast ja zwei, also meine Ruby Tower und Leonerstraße 1 hier in Frankfurt eben auch umgebaut. Ist das denn eine profitable Angelegenheit für einen Investor oder ist es eher so?
Na gut, die jammern ja alle. Das heißt, das wird sich nicht rechnen, aber Investoren jammern ja immer. Ja, das ist so.
Dafür sind sie da.
Das gehört zum Handwerk. Nein, da muss man unterscheiden. Bei dem ersten Gebäude, das Leoner 19, war das ja so, dass das für den Bauherrn die Flucht nach vorne war. Okay. Der hatte das Gebäude irgendwie im Tausch bekommen gegen ein anderes Projekt. Ich weiß es nicht, was es war. Hatte dann natürlich versucht, das so ein Refurbishment zu machen, das heißt, das Ding auf den neuesten Stand zu bringen, hat auch dafür eine Baugenehmigung erzielt, es hat eine Menge Geld gekostet, hat aber keinen Mieter gefunden, weil alles hängt ja im Büromarkt an dem Mieter, der einem, sagen wir mal, Dreiviertel abmietet. Nicht gefunden. Und dann war die Flucht nach vorne, sagen die Schmerzgrenze erreicht, wo er nicht wusste, was er machen sollte. Und dann kam die Idee der Stadt, er könnte doch da Wohnen machen. So. Das ist für den erstmal nicht so rentabel, weil die Mietfläche sich wesentlich unterscheidet beim Wohnungsbau vom Bürobau. Im Bürobau wird die Fläche nach GIF gerechnet. Das ist eine spezielle Berechnungsart. Das heißt, die Wände werden übermessen. Das Treppenhaus ist in Teilen noch bei der vermietbaren Fläche dabei, sodass man im Bereich von 80-90%, wenn man gut ist, also Gesamtbruttofläche zur vermietbaren Fläche 80-90% beim Bürobau. Im Wohnungsbau liegt man da weit in den 70er-Prozenten. Das heißt, die Fläche, die er vermieten kann, ist geringer. Die Miete ist auch geringer im Wohnungsbau, immer noch, ja, als im Bürobau. Das heißt, Umbau von Büro zu Wohnen ist Ultima Ratio, ja. Deswegen, man fragt sich ja immer, ja, jetzt haben wir doch 1 Million Leerstände, wieso wird denn das nicht alles umgebaut, dann sind unsere Probleme gelöst. Es hat ja Gründe.
Ja.
Und dann muss man auch sagen, das ist nicht gerade billig. Es ist mit Sicherheit im Bereich von Neubaukosten, weil das sind ja auch immer die Mythen, da steht doch schon alles, da kann man doch und so, ist doch schon alles da. Nee, ich muss erstmal das wieder runterfahren und rausreißen und dann wieder hochfahren. Und das ist eben auch schon nicht gerade billig. Das heißt, wir rechnen da auch ganz einfach mit Neubaupreisen. Heißt auch dann, dass die Miete jetzt, wenn sie nicht gefördert ist, auch nicht gerade weit unten liegt. Also bezahlbarer Wohnraum ist es nachher leider auch nicht.
Wir hatten hier im Programm schon aus Hamburg eben die Inga Wellmann und Carsten Broster, also er ist Senator, sie leitet eben ein Amt und in dem Zusammenhang eben über das, was Sie als Creative Bureaucracy verstehen, gesprochen. Also in Hamburg gibt es eben einige sogenannte Pop-up-Ämter. Also die gehen dann wirklich dahin, wo eben gerade was los ist, mit Vertretern der verschiedenen Ämter, die da relevant sind. Stadtplanungsamt, Gartenbauamt und so weiter. Die sitzen da in so einem Container für eine Zeit lang, sodass dann die dortigen Nutzer direkt da hingehen können und nicht eben zu drei verschiedenen Ämtern der Stadt latschen müssen und sich jetzt mal neu vorstellen, was mir sehr einleuchtet und da wohl auch funktioniert. Aber wenn wir das Stichwort Creative Bureaucracy jetzt mal auf Frankfurt übertragen. Also die Frage ist ja, du hast es jetzt an mehreren Stellen auch schon angesprochen, es gibt ja diese Schnittstelle zur Stadt, also ganz verschiedene Schnittstellen auf ganz verschiedenen Ebenen. Das ist ja eben auch, je mehr man dir zuhört, desto dreidimensionaler wird im Grunde dieses Modell dieser Schnittstellen zur Stadt. Was wirst du dir denn wünschen, also einen zentralen Punkt an einer Veränderung, jetzt nicht die gesamte Bürokratie abschaffen, aber.
Ja, das ist ja das große Thema. Wir haben es jetzt gerade in den letzten Tagen gehört mit dem Bauturbo, der angeblich die Bürokratie reduzieren würde. Ich finde es ja so toll, wenn damit mit solchen Worten da um sich geschlagen wird von jemand, der das jetzt gerade mal seit einer Woche übt. Ich will jetzt da nicht weiter drüber eingehen, das würde länger dauern. Ich nur als Mensch, der sich 40 Jahre mit der Materie beschäftigt, kommt jemand an und sagt, jetzt wird alles 40-50% billiger. Frage ich mich auch, warum ist uns das nicht schon früher eingefallen? Warum kommt jetzt jemand fremd auf den Posten und sagt das so? Aber das Thema ist im Grunde natürlich richtigerweise Bürokratieabbau. Mhm. Das heißt, wenn wir was machen wollen, dann gibt es die Anlaufstelle Stadt. Mhm. Und da ist es eigentlich, und das ist so unsere Erfahrung, jeder gegen jeden. Mhm. Ja, also das heißt, die Ämter sind teilweise unabhängig voneinander. Das beginnt schon im Technischen Rathaus, dass die Stadtplanung nicht gerade verbunden ist mit der Bauaufsicht. Da haben wir schon Antipoden. Dann gibt es das Grünflächenamt, es gibt den Denkmalschutz ganz außen vor, es gibt die Feuerwehr und alle bestimmen mit. Allen muss man als gerecht machen. Und deswegen, man sagt immer, ja, wie lange dauert das bis zum Bauantrag? Das ist nicht das Thema. Das geht dann relativ schnell, wenn das abgestimmt ist. Sondern die Phase davor, die dauert teilweise, bis so ein Ding dann steht, dass ich es eingegeben habe, dauert dann ja bis zu 2 Jahre, bis sich alle. Und dann hat man eben das Gefühl, dass jeder gegen jeden ist. Wir haben ja diese Platensiedlung umgebaut. Das ist momentan ja das Modellprojekt für Nachverdichtung. Ja. Da wurde vieles befreit. Auch gut so. Auch wirklich gut so. Aber trotzdem hatte man das Gefühl, dass keiner wollte das. Mhm. Und jetzt natürlich springen alle rum und finden das toll und sonnen sich da. Und ein Architekt, den gibt es schon gar nicht mehr. Der wird auch gar nicht mehr genannt. Weil wir standen immer zwischendrin, zwischen den verschiedenen Ämtern. Ja? Mhm. Da kommt das Grünflächenamt und sagt, was soll denn das? Ja? Mhm. Das kommt gar nicht in Frage. Wieso baut er denn da nicht die Tiefgaragen unter der Straße? Warum müsst ihr die unbedingt da bauen? Also eigentlich so ein Widerwille uns gegenüber oder gegen dem Thema gegenüber. Und man wünscht sich eigentlich so ein gemeinsames Handeln, so ein gemeinsames Ziel. Wir wollen das jetzt. Also wir leben als Büro sehr stark von diesem kollektiven Thema. Wir als Team mit den Bauern, mit den Ingenieuren, wir machen was Tolles. Mhm. Und mit dieser Art von Arbeit entsteht auch was Tolles. Und das merkt man den Sachen auch an. Aber es in der Bürokratisierungsproblematik ist man immer im Kampf gegen irgendjemand.
Das ist aber sehr interessant, weil das, was du jetzt als produktive Form der Arbeit beschreibst, nämlich dieses kollektive Zusammenarbeiten, das funktioniert in dieser Form also mit den Behörden momentan noch nicht, aber es wäre eigentlich ein gutes Modell. Aber es funktioniert doch wahrscheinlich mit Einzelnen, oder?
Mit Einzelnen geht das. Also es gibt natürlich so Themen, wo man sich kennt über 10, 20 Jahre. Man kommt ja da schon öfters hin. Das ist auch ein Stück Heimat, so ein Amt. Mhm. Wo man dann die Tür zumacht und sagt, komm, lass uns doch mal reden, wird das Grundstück, was können wir denn da machen und wie weit, weil wir sind ja abhängig davon, dass irgendjemand sagt, jawohl, das geht, wir können das machen, ja. Es ist ja so, wir haben ja, wenn wir zum Beispiel in der Stadt ein Grundstück bebauen wollen, haben wir gar keine Rechtsgrundlage, weil das Thema ist ja, dass die ganzen Bebauungspläne uralt sind und mit ganz anderen städtischen Ideen um die Ecke kamen. Also wir haben da in Nordend Grundstücke mit 0,3 GRZ, das heißt 30% des Grundstücks darf nur bebaut werden. Mhm. und um drumherum sind 1,0, also komplett überbaut oder 0,8 überbaut. Ja, jetzt müssen wir aber sagen, gut, der B-Plan ist aus dem letzten Jahrtausend. Sind wir uns ja einig. Also wir hätten gerne eine Befreiung, aber jetzt kämpft man natürlich, wie viel darf das sein? Das heißt, wir haben gar keinen Rechtsanspruch, weil die juristische Lage, also werden wir erpressbar. Dann gibt es natürlich nochmal die städtischen Satzungen. Es gibt ja jede Menge Satzungen wie Erhaltungssatzung, Milieuschutzsatzung, Vorgartensatzung, spezifisch für Frankfurt. Dann werden die nochmal rausgezogen, ob wir uns dann richtig angepasst hätten ans Umfeld, als wenn wir nicht die Architektur weiterentwickeln können. Und. Also es sind ein... Das macht das Arbeiten schon sehr schwer.
Ja, wenn ich jetzt irgendwie nochmal irgendwie in die bundesdeutsche Aktivität von dir zurückgehe, also gerade am letzten Punkt, sagen, also du hast ja hier gebaut, hast an anderen Stellen gebaut, in Berlin gebaut und wo ist denn diese Zusammenarbeit am besten gelaufen? Das ist mal ein bisschen so ein Ranking. So ein
also eigentlich, ja. Wir haben in Hannover haben wir zum Beispiel 5 ganz tolle Gebäude gemacht, Vollklinker, lag aber an dem Dezernenten, ja, was hier Herr Quechenberger ist, war da ein anderer, der ist leider Gottes jetzt in Pension gegangen. Der hat halt gesagt, das machen wir jetzt so.
Okay.
Ja, und das ist so, Otto Rehhagel wird sagen, Demokratur, bin großer Fan davon, dass einer sagt, nee, das machen wir jetzt aus. Und wir haben das Problem, dass hier in Frankfurt spezifisch sich keiner traut, das machen wir jetzt, sondern jetzt müssen wir erstmal alle fragen. Dann machen wir einen runden Tisch, hocken uns zusammen und alle dürfen sich einbringen und ja, und tauschen wir uns mal aus und nachher sind wir uns vertauscht. Und was ist bei rausgekommen? Nix, blöde Ideen. Ja, das ist momentan die Lage in Frankfurt. Und durch diese, soll ich mal sagen, Beteiligungsideologien und Umfrageideologien ist noch nie was passiert. Das ist immer, wenn man zurückschaut in der Geschichte, waren es immer einzelne Personen, nennen wir jetzt mal Ludwig Landmann oder Ernst May, ja, die gesagt haben, das machen wir jetzt so, aus. Und die können mich alle. Oder in der jüngsten Geschichte Martin Wenz. Ja, das ist ja eine der prägenden Figuren, Wallmann. Ja. Und seit diesen Personen in unserer Vergangenheit, die wir noch kennen, ist ja nichts mehr passiert.
Stimmt. Ja, aber Landmann ist ein gutes Beispiel, weil der eben auch einfach jemand war, der mit seinem Bruno Asch zusammen, mit seinem Kämmerer und dem Mai so eine Trias gebildet hat, die dann gesagt hat, wir machen das und dann sind die zu dritt losgerannt.
Genau.
Also so 3 Elefanten. Und dann ist halt, es ist schon eine erstaunliche Situation, dass eben ein Bürgermeister so eine Allianz baut, um dann eben das so weit hinzukriegen wie das neue Frankfurt.
Und damit bekomme ich auch die Bürokratie in Griff, wenn ich sage, pass mal auf, wir wollen das, wir schützen dich da unten auch, wir wollen das, damit kannst du auch entscheiden, da hast du auch den Weg, weil das Problem ist ja, dass die ganzen Beamten hier alleine gelassen werden mit ihren Entscheidungen, ja, weil sie keine Vision haben von oben, die ihnen das vorgibt.
Wir haben ja irgendwie in der Geschichte, in der deutschen Geschichte so im 8., 9. Jahrhundert relativ viele Städtegründungen gehabt und dann eigentlich in jedem Jahrhundert so ein paar, aber momentan relativ wenig Städtegründungen. Wenn du jetzt eine Stadt gründen würdest, nach welchen Prinzipien würdest du die denn, also architektonischen Prinzipien, würdest du die denn aufbauen? Wäre das eine Schachbrettstadt, wäre das eher eine organische?
Na gut, ich würde mich schon an den Städten orientieren, wo wir uns auch, was wir als Stadt im Kopf so haben, wo wir uns dann orientieren. Das ist nämlich immer wieder die Gründerzeit, das ist auch völlig klar. Das ist Kreuzberg, das ist Prenzlauer Berg, jetzt mal das Nordend, wenn ich so will. Ja. Natürlich mit Veränderung in der Struktur, nicht identisch, sondern natürlich mit größeren Innenhöfen. Das war ja das Thema, dass die alle komplett zugebaut waren und so weiter. Aber schon an einem bestimmten Stadtraster mit der genauen klassischen Abfolge von öffentlichen zu privat, zu dem halböffentlichen Hof. Den Hof als großes, wichtiges Element des kollektiven Zusammenseins um diesen Hof herum, so ein kleine Dorf, was sich im Hof trifft, also als kleine Gemeinschaft gegen die große Gemeinschaft. Diese Abstufung, das ist ja das Spannende an diesen Städten aus der Gründerzeit. Und seitdem haben wir das nicht mehr hinbekommen. Wenn ich mir angucke, was wir an neue Siedlungen haben, am ehesten vielleicht noch Deutschlandviertel, wo sowas versucht wurde, sozusagen an Sachsenhausen anzudocken mit großen Blocks. Leider Gottes architektonisch jetzt nicht so besonders geglückt. Aber vom Quartier her noch am ehesten. Der Rest, wenn ich mir das anschaue, großes Schweigen, ja, leider.
Gut, dann haben wir noch unsere Abschlussfrage, unsere berühmte DDK-Abschlussfrage, nämlich dieses ganz allgemeine, was ist gut? Bin ich mal gespannt. Was ist gut? Was ist gut? Einfach nur, was ist gut?
Ganz schon eine tiefgründige Frage jetzt zum Schluss.
Haben schon die unterschiedlichsten Gäste die unterschiedlichsten Sachen zugesagt.
Ja, gut ist, was wohl tut, ganz einfach, ja, wo ich mich wohlfühle, das ist gut. Und das sind ganz unterschiedliche Augenblicke, in denen ich mich wohlfühle. Das muss man nicht in seiner ganzen nach, wo habe ich mich wohlgefühlt, ja, wo ging es mir gut? Ja, das ist das Thema. Und das sind meistens sind das Orte, wo ich sitze, wo ich irgendwo hinschaue, wo ich zu mir komme. Das ist gut, ja. Und das ist eben unsere Aufgabe, solche Orte zu kreieren, ja. Und das wird halt immer schwerer, weil in diesen Kategorien ja niemand mehr denkt. Das große Thema ist ja momentan, man denkt ja nicht, was ist gut. Wie sieht das aus, was wir da machen, sondern wie viele Wohnungen sind das?
Ja. Naja, gut, wir widmen uns immer und diesem Thema jetzt schon seit 5 Jahren, stellen immer am Schluss die Frage, was ist gut. Und ich denke, es ist auch die richtige Frage, ja, also, wie du auch gesagt hast. Ja. Also das ist, in dem Moment, wo man anfängt, das irgendwie zu fein auszutüfteln und zu sagen, was ist jetzt gut an dieser Nuti oder so, das ist wirklich das Allgemeine, was ist gut, also was gut tut.
Ja, was gut tut.
Ja, gut, vielen Dank. Schön, dass du im Studio warst.
Ich bedanke mich. War es jetzt kontrovers oder nicht?
Es war kontrovers, aber auf eine nette Art und Weise.
Man wird ja älter. Vielen Dank.
Das war Georg im Gespräch mit Stefan Forster. In der kommenden Folge treffen wir dann die Designerin und Journalistin Anne Kaiser. Sie ist seit gut einem halben Jahr Chefredakteurin der Zeitschrift Page. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure Telecast-Redaktion.